Das ist schön, wenn man sich nicht immer an die Programme hält. Ne? Spontanität und Flexibilität sind Zeichen einer guten Vorbereitung, sonst geht das nicht. Ja, das ist schön, dass ich hier sein kann. Bevor ich mit der Predigt jetzt beginne, möchte ich aber das nochmal auch unter den Segen Gottes stellen und beten. Du guter Gott, danke dafür, dass du ein Gott bist, der sich mitteilt, der mit uns redet, der uns sein Wort gibt. Und du bist ein Gott, der unsere Vernunft anregen will. Wir haben es vorhin gehört, das lebendige Opfer ist der vernünftige Gottesdienst. Das geht nicht an unserer Vernunft vorbei, sondern du willst unser Denken, unsere ganzen Sinne verändern, umgestalten, aber eben mit ihnen durch deinen guten Geist wirksam werden an uns und durch uns in dieser Welt. Danke, dass wir so nun hören dürfen als Menschen, die eben als ganze Menschen von dir in den Blick genommen werden, die als ganze Menschen geliebt werden und die von deinem guten Geist in allen ihren Teilen des Menschseins erreicht werden sollen. So rede du, hilf uns ebenso mit den Ohren und dem Verstand und dem Herzen zu hören, sodass dein Wort ganz tief in uns hineinsackt und uns von innen heraus heilsam prägt und verändert. Amen. Ich möchte euch den heutigen Predigttext vorlesen und euch dabei, so wie das Jesus eben auch getan hat, es geht um Jesus' Rede, so mit hineinnehmen, wie er es tat mit seinen Zuhörern. Ich lese zunächst Lukas 17, 7 bis 9 und der Vers 10 kommt ein wenig später. Wer unter euch einen Knecht hat, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn er vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch, wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Danach sollst du auch essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Jesus stellt Fragen. Wird ein Herr seinem Knecht sagen, wenn er von der Arbeit heimkommt, und setz dich mal, lass es dir gut gehen, ich kümmere mich um dich und warte dir auf und bediene dich? Wird er dem Knecht danken, dass er getan hat, was seine Aufgabe war? Wie seht ihr das?
Nö.
Kurz und knackig, nö. Sieht es jemand anders oder warum? Nö. Doch. Oh. Bei welcher Firma arbeitest du? Also da, gut, lassen wir mal so dahingestellt sein. Warum nicht? Ja. Nun merken wir natürlich, es ist eine Frage, da kann man eigentlich nur mit Ja oder Nein antworten und das ist eine rhetorische Redeform, eine sogenannte rhetorische Frage. Jesus hat keine wirkliche Antwort erwartet, weil er wusste, was die Leute insgeheim denken und antworten. Das war denen klar, das spiegelte die Gepflogenheiten der damaligen Zeit wider. Der Sklave war dazu da, seinem Herrn zu dienen, alles zu tun, was der Herr verlangt. Das war logisch, das leuchtete jedem ein, darüber gab es keine Debatten. Also ein Wohl vielleicht und warum nicht und so, das wäre da keinem eingefallen. Wir merken, wie sich da auch die Zeit ein wenig verändert hat. Nun ging es Jesus natürlich nicht um die Lohn- und Arbeitsverhältnisse seiner Zeit, sondern sie stehen ja, wenn er Gleichnisse erzählt, immer für eine andere Wirklichkeit. Sie stehen, wie in den anderen Gleichnissen, für geistliche Wahrheit. Also das weist eben von den Erfahrungen des normalen Lebens hin auf eine andere Ebene, auf eine dem übergeordnete Ebene. Und wer von uns denkt bei dem Herrn nicht sofort an Gott? Aber dann kommt natürlich sofort die Frage hinterher, ja, wer ist denn dann der Knecht? Das wäre nun also dann auch wichtig zu wissen, wem Jesus dieses Gleichnis eigentlich erzählt hat. Aber das stellen wir noch mal einen Moment zurück. Lassen wir das Gleichnis erstmal so ganz allgemein stehen. Jesus spricht von Gott als dem Herrn, dem seine Knechte dienen und die dafür von ihm keinen Dank erwarten können. Sie gehören ihm. Sie erfüllen nur ihren Auftrag, nicht mehr. So können wir mit den Ohren der damaligen Zeit und der damaligen Zuhörer dieses Gleichnis Jesu zunächst einmal so ganz allgemein hören. Und ich glaube, da trifft es das nicht erst heute, sondern auch schon damals durchaus schon einen wunden Punkt. Denn wir wollen doch etwas leisten. Das heißt, wir wollen doch auch Leistungsträger sein und als solche wahrgenommen werden. Und deshalb wollen wir für unsere Leistungen auch belohnt werden. Mir ist das im Laufe meines Dienstes immer wieder begegnet und jetzt natürlich in einer Einrichtung, wo man ganz viel mit alten Leuten zu tun hat, dann auch immer wieder, dass die Menschen sagen, meine Güte, und zwar die Menschen, die alt geworden sind, die Generation, die den Krieg und vor allen Dingen die Nachkriegszeit gestaltet hat. Wir haben das doch alles aufgebaut wieder. Deutschland war am Boden und wir haben es wieder zu dem gemacht, was es heute ist. Wäre das falsch? Können wir später Geborenen denen sagen, na nun haltet mal den Ball flach? Und vor allen Dingen, wenn ich daran denke oder wenn wir daran denken, dass wir jetzt immer noch eure Renten bezahlen müssen, also es ist aber langsam gut. Na, natürlich nicht. Der Respekt dieser Generation gegenüber ist absolut richtig für das, was sie in ihrem Leben geleistet haben. Aber halt, Jesus ging es in diesem Gleichnis nicht darum, es geht nicht darum, ob wir einander danken, ob wir die Leistungen der anderen würdigen und belohnen. Es geht vielmehr ganz elementar um unsere Beziehung zu Gott. Wie stellen wir uns vor ihn? Wollen wir uns vor ihm mit unseren Leistungen brüsten? Wollen wir bei ihm Dank, ja vielleicht sogar Lohn einfordern? Ich habe doch was getan, Herr, nun gib du mir mal dafür. Oder ist uns bewusst, dass alles, was wir haben, uns von ihm zur Verfügung gestellt wurde? Dass alles, was wir geschafft haben, natürlich, aber ohne ihn wäre das eben nicht möglich gewesen. Dass er uns diesen Lebensraum ja zunächst auch überhaupt erstmal eröffnet hat, indem wir als seine Geschöpfe leben können, unterwegs sind und eben da nur das tun, was zumindest aus seiner Sicht selbstverständlich ist. Nämlich die uns gegebenen Möglichkeiten nutzen. Und das auch ehrlich gesagt ja nicht immer nur so ganz hundertprozentig gut. Also dass wir ihm gegenüber nichts vorweisen können, für das er uns dankbar sein müsste. Dass vielmehr wir allen Grund haben, ihm dankbar zu sein. Ist uns das bewusst? Gestehen wir, und das zuallererst ja mal uns selbst und dann auch ihm gegenüber ein. So ist das Gleichnis schon so ganz allgemein, finde ich, sehr herausfordernd. Aber es wird noch herausfordernder, wenn wir nun auf das sehen, oder besser auf die sehen, denen er dieses Gleichnis erzählt. Ihr werdet lachen. Uns. Oder damals eben seinen Jüngern. Und zwar wirklich nur seinen Jüngern, nicht noch Menschen drumherum, die das auch mithören könnten, sondern es geht nur um die. Also um die, die an ihn glauben, die mit ihm leben, die ihm nachfolgen wollen, damals wie heute. Und dann, und da kommt der Vers 10 ins Spiel, dreht er das Ganze noch, also er hat erstmal eine Geschichte erzählt, und dann dreht er das sozusagen diese Bühne, die er ihnen hinhält, mit der Geschichte dreht er um. Und was ist auf der anderen Seite? Ein Spiegel. So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ups, spätestens hier regt sich wohl in uns der Widerspruch. Vielleicht haben wir es noch geschafft, auf dem Hintergrund der damaligen Sozialverhältnisse Jesus in dem Gleichnis zu folgen. Okay, und wir folgen ihm vielleicht auch darin, dass er das nun auf uns wendet und er uns eben uns selbst Knechte nennen heißt. Also okay, ich gestehe ein, vor Gott bin ich eigentlich nur ein Knecht. Aber dass Jesus, unser lieber Heiland, nun auch noch hergeht und sagt, das, was ihr da tut, ihr Knechte, du, mein Knecht Dirk, das ist unnütz. Ja, was das? Wofür tue ich's denn dann eigentlich noch? An diesem Punkt fallen mir dann allerdings auch beim Nachdenken Christen ein, die genau so von sich denken und das auch mehr oder weniger offen vor sich hertragen. Ich bin nichts, ich kann nichts und ich bin zu nichts nütze. Wie oft habe ich das in meiner Dienstzeit schon und auch vorher schon gehört von Menschen aus unseren Gemeinden. Menschen, die unter jedem Lob hindurchtauchen und jedem Dank ausweichen, wie mit Sätzen wie, was ich tue, das taugt doch sowieso nichts. Was ich beitragen kann in Gemeinde, ach, das ist ja nichts. Es ist ja eben, so wie Jesus da sagt, unnütz. Und dann fallen mir auch Menschen ein, die sich im Dienst für die Gemeinde aufgerieben haben und niemals ein Dankeschön bekamen. Das ist vielleicht, hoffe ich, heute so nicht mehr. Es gab eine andere Zeit, da war das wirklich oft so, dass Menschen sich engagiert haben ohne Ende und dann, wenn sie dann irgendwann mit ihrem Dienst vielleicht dann tatsächlich auch zutiefst gekränkt aufgehört haben, weil man ihnen nämlich mit den Worten Schillers signalisiert hat, der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, er kann gehen. Und kein Dank. Das war früher nicht unüblich, dass man das Danken für das, was andere getan haben und oft über lange Zeit getan haben, vergessen hat. Unter dieser frommen Floskel, damit ihm dann im Himmel nichts weggenommen wird. Also bitteschön. Und mir fallen Menschen ein, die meinen, ich weiß nicht, ob dein Vater das bestätigen könnte, aber mir sind durchaus da einige schon begegnet, die meinen, der Pastor habe eigentlich immer Dienst. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr. Der hat Urlaub? Wieso hat der schon wieder Urlaub? Oder mir fallen die Hausmeister und auch unser Einrichtungsleiter in Heiligenstadt ein, die unsere Gemeindemitglieder sind und die dann zum Gottesdienst kommen und nach dem Gottesdienst ganz schnell fluchtartig das Gelände verlassen, weil sonst irgendeiner unserer Bewohner ganz sicher einen von ihnen krallt und dann erstmal, du, meine Toilette ist kaputt. Oder dem Einrichtungsleiter erstmal alles beipökeln, was alles nicht gut läuft im Moment. Obwohl die ja auch Sonntag haben und frei. Und dann fallen mir alle die vielen auch in unseren Gemeinden ein, die viel Kraft und Zeit und auch oft noch Geld in die Mitarbeit investieren und deren und dann ja dann auch mein Dienst ist unnütz. Wird unser Einsatz so wenig wert geachtet von Gott? Ist er so wertlos? Ja, dann ist doch eigentlich die Konsequenz, mal ganz ehrlich, dann kann ich es gleich lassen. Wofür soll ich mich da eigentlich so abstrampeln? Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr ja diese vielen Menschen gar nicht so vor eurem inneren Auge wie ich und ich will euch dann auch gar nichts irgendwie einreden. Aber vielleicht gelingt es euch mir doch dennoch darin zu folgen, dass dieses Gleichnis höchst herausfordernd ist, insbesondere mit diesem Schlusssatz. Und dann muss man noch mal genau hingucken, denn dieser Schlusssatz und das ganze Gleichnis sagt Jesus ja eben in einem intimen Gespräch seinen Jüngern. Es gehört also in die Beziehung zwischen Jesus und mir, zwischen Jesus und dir. Es gibt ein ähnliches Gespräch mit einem einzelnen Jünger, das vermute ich, kennt ihr alle. Zumindest einen Satz aus diesem Gespräch, weil er dreimal wiederholt wird. Petrus, hast du mich lieb? Ein ganz intimes Gespräch, wo die Antwort nur der Gesprächspartner Jesu geben kann. Jesus gibt mir also nicht sozusagen von oben, hier ex cathedra, zu verstehen, dass ich großes Glück habe, wenn ich etwas für ihn tun darf. Er will mich nicht klein machen, um mich dann nach Strich und Faden auszunutzen. Er gibt mir nicht erst große Aufträge, lässt mich schwer placken, um mir dann am Ende zu sagen, dass das alles nichts war, Mist, unnütz. Nein, er steht doch in einer ganz anderen Beziehung zu mir. Ich habe diesen Jesus doch ganz anders kennengelernt. Ich habe zu ihm doch eine liebevolle, lebendige, ja geradezu freundschaftliche Beziehung. Jesus sagt an anderer Stelle ja auch, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern ihr seid meine Freunde. Und Jesus hat doch von sich selbst gesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Er hat uns doch zuerst gedient. Sein ganzes Leben war Dienst für uns. Er hat sich den Mühseligen und Beladenen voller Liebe zugewendet. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ja, auch das, nehmt auf euch mein Joch. Joch tragen ist durchaus anstrengend. Aber lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und ein Joch, das kennt ihr vielleicht in der Fränkischen Schweiz noch aus eigener Anschauung, sind meistens Doppeljoche. Da stehen zwei Ochsen drunter und der eine Ochse ist sozusagen Jesus. Der trägt mit mir an diesem Joch, nicht ich alleine. Ja, ein wirklich von Herzen demütiger Herr. Und demütig, das ist so ein altes Wort, was so auch nach Unterwürfigkeit und ach, ich bin ja so ein schlechter Mensch klingt. Nein, das meint zuallererst, dass jemand dienemutig ist. Also den Mut hat tatsächlich, anderen etwas Gutes zu tun, zu dienen. Und in einem anderen Gleichnis, und das ist vielleicht das, was hinter dir da steckte eben, hinter deiner Bemerkung, gar nicht Siemens, sondern unser Herr, in einem anderen Gleichnis erzählt Jesus von einem Herrn, der auf einer Hochzeit war und nach seiner Rückkehr den Knechten, die wach geblieben sind und ihn erwartet haben, den Tisch deckt und sie bewirtet. Und auch da steht für der, natürlich, der Herr ist Gott, ist Christus. Er deckt uns tatsächlich auch den Tisch, erwartet auf uns. Der Herr bedient die Knechte. Also dieser Herr, der mir seine Liebe auf so krasse und deutliche Weise am Kreuz gezeigt hat. Dieser Herr, der mich nicht mehr Knecht, sondern Freund und Bruder nennt. Dieser Herr, der mir in meinem Leben schon so viel Wunderbares getan hat. Dieser Herr, der mir einen völlig neuen Lebensraum eröffnet, der meine Füße auf weiten Raum stellt. Dieser Herr, der mich Gotteskind nennt, mich zum Gotteskind macht. Dieser Herr, der wiederkommen wird, um mir dann den Tisch in seinem Reich zu decken, im ewigen Friedensreich Gottes. Dieser Herr erzählt mir dieses Gleichnis vom unnützen Knecht und fordert mich natürlich mit diesem Schlusssatz heraus. Zur Nachfolge gehört immer auch die Herausforderung. Jesus will uns ja sozusagen im besten Sinne des Wortes zu Höchstleistungen animieren, motivieren. Und das heißt nichts anderes, als vor allen Dingen zuallererst einmal ihm die leeren Hände hinzuhalten, damit er sie uns füllt. Zwei Herausforderungen möchte ich zum Schluss noch einmal deshalb genauer angucken. Die erste ist Demut, demütig sein oder ich sage lieber Demut üben, mit üben dick unterstrichen. Und das zweite, Gott in allem dienen, mit meinem ganzen Leben. Zum ersten, demütig sein heißt eben, die Wiederholung ist die Mutter allen Lernens, diene Mut haben. Den Mut haben, Gott zu dienen. Das Leben in seinen Dienst zu stellen, weil du ihm dankbar bist. Dankbar dafür, dass der große Gott dich mit deinen begrenzten Möglichkeiten und einer ganzen Reihe von Schwächen gebrauchen möchte. Dankbar dafür, dass er dir die Möglichkeit gibt, mitzuwirken und dass er das nutzen will. Und dankbar bleiben, wenn du so für ihn aktiv bist und dabei nicht hochmütig werden, sondern demütig bleiben. Was du tust, hat er dir ermöglicht. Er hat dir den Raum dafür geschaffen und er schenkt auch das Gelingen. Du tust nur, was selbstverständlich ist. Wenn ich so auf mein Leben schaue, immerhin inzwischen seit über 30 Jahren in diesem Dienst unterwegs, das, was da geworden ist, wow, das hätte ich als Schüler nie erwartet, dass das werden kann. Ich war jemand, der sich äußerst schwer tat, vor mehr als vier Leute zu stellen und eine Rede zu halten. Und Reden halten schon gar nicht, wenn dann vielleicht zwei Sätze sagen und dann wieder zusammensinken. Das ist das, was Gott möglich gemacht hat. Und ich staune auch immer wieder darüber, wie an bestimmten Stellen, wo ich gedacht habe, war das heute grottig, ich dann erleben darf, wie Leute nachher ankommen und sagen, boah, du hast heute genau in mein Leben gesprochen. Und ich dann nur beschämt sagen kann, ja, irgendwie, ich verstehe es zwar nicht, aber danke. Zur Demut gehört also das, Dankbarkeit, Bescheidenheit, das Wissen um die eigenen Grenzen, sich selbst nicht so wichtig nehmen. Das meint Jesus, so glaube ich, mit dem unnützen Knecht. Denn das soll ich mir ja selbst sagen, wenn ich denke, jetzt habe ich alles getan, was Gott von mir möchte. Ich bin nur ein Diener, weiter nichts. Ich habe nur getan, was meine Aufgabe war. Und Gott gegenüber vielleicht mit den Worten Luthers auf dem Sterbebett, wir sind allzumal Bettler. Das ist wahr. Das bewahrt uns miteinander davor, hochmütig zu werden, selbstgefällig und selbst zu überschätzen. Aber genauso auch vor dieser Selbstunterschätzung, die es genauso ja in unseren Reihen oft gibt. Weil wir um den Wert wissen, den Gott uns gibt und durch die Möglichkeiten, die er in unser Leben hineinlegt. Wir müssen uns nicht ständig vor anderen klein machen. Und dazu gehört, und ich würde sagen, auf alle Fälle auch eine gehörige Portion Humor. Ich glaube, Gott hat eine Menge davon und gibt uns gerne auch eine Menge davon ab. Ein Vorbild in diesem Humor ist, wir sind im katholischen Franken, es gibt ja auch ein katholisches Franken, ein Papst. Papst Johannes der 23., das ist der Papst, der im letzten Jahrhundert das Zweite Vatikanum einberufen hat. Und dann am Anfang noch dabei war und dann aber verstorben ist. Der hat gesagt, zwei Kostproben seines Humors. Jeder kann Papst werden, das beste Beispiel bin ich. Oder Giovanni, nimm dich nicht so wichtig, du bist ja nur der Papst. Und so ist er auch mit den Menschen umgegangen und ihnen begegnet. Ich hoffe, ihr kennt auch solche Menschen, die ganz selbstverständlich da sind, wenn man sie braucht, die ihren Dienst in der Gemeinde oder auch in der Familie, in der Nachbarschaft einfach tun und darüber kein Aufhebens machen. aber auch nicht unterwürfig oder irgendwie gezwungen, dienstbeflissen daherkommen, die einfach tun, was da gerade zu tun ist. Unaufgeregt, fröhlich, selbstverständlich, humorvoll. Solche Menschen sind mir echte Vorbilder. Und noch kurz zum Zweiten. Das ganze Leben eines Christen ist Dienst für Gott. Schon im Alten Testament können wir das nachlesen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Da ist nichts mit halben Sachen. Dienst nach Vorschrift, nach Stundenplan und nach Tarif ist in der Nachfolge Jesu nicht vorgesehen. Es geht ja um unsere Beziehung zu ihm. Und damit geht es eben um unser ganzes Leben. Kein Lebensbereich gibt es da, mit dem Gott nichts zu tun haben möchte. Kein Lebensbereich, in dem wir Gott aussparen können. Ja, das ist das Ideal. Denn wer mit sich selbst ganz ehrlich ist, der weiß, so richtig haut das auch nicht immer hin. Da gibt es schon durchaus bestimmte Stellen in unserem Leben, wo es uns ganz gut gelingt, Gott rauszuhalten. Und das, wenn wir dann da nochmal genauer hingucken und ehrlich mit uns selbst sind, eigentlich genau wissen, zu unserem eigenen Schaden. Und damit letztlich zum Schaden auch der Sache Gottes. Aber nichtsdestotrotz, wir tun es dann oft, weil irgendwie, naja, der alte Adam steckt noch immer in uns. Im Berufsleben ist das zugegeben manchmal sehr schwer, Gott zu dienen, weil es da so viele Herren gibt, die von uns etwas fordern. Und Jesus hat ja mal festgestellt, dass schon allein zwei Herren zu dienen eigentlich nicht möglich ist. Wir sind da Zwängen ausgesetzt, Gesetzmäßigkeiten, die wir nicht ändern können. Und da lässt man dann manchmal doch schnell Gott außen vor, weil man meint, so käme man besser durch. Es ist schon eine Herausforderung, Gott wirklich so in allen Bereichen des Lebens Herr sein zu lassen und ihm dienen zu wollen. Aber das ist salopp gesagt eben genau unser Job als Christen. Gerade eben an diesen Stellen, wo es schwierig ist, da wird es ja interessant. Und zum Schluss sei aber auch das noch gesagt, unser ganzes Leben ist Dienst für Gott, nicht für die Gemeinde. Das sage ich jetzt auch den Ältesten und Gemeindeleitern dieser Gemeinde, gerade in einer pastorenlosen Zeit. Da erzählte mir jemand, den ich sehr schätze, er sei die letzten 5 Tage jeden Abend in der Gemeinde zu irgendeiner Veranstaltung gewesen und an einem Tag sogar noch nachmittags und morgens. Und da rutschte mir so der Satz raus, bist du stolz darauf? Mir tat das dann sofort leid, weil ich diesen Menschen so gut kannte, dass ich wusste, nein, stolz war er darauf nicht, sondern es war eher sein Pflichtbewusstsein, was ihn zu all diesen Veranstaltungen getrieben hatte, sodass er jetzt so schon ein wenig mit heraushängender Zunge vor mir stand und eigentlich gar nicht mehr konnte. Die Gemeinde ist nicht der Herr, dem ich dienen soll. Die Gemeinde soll dem Herrn dienen. So rum wird ein Schuh draus. Dazu natürlich dienen wir einander in der Gemeinde. Jeder hat da seinen Part, du hast es eben gesagt, wie viele Leute hier auch mitarbeiten, das ist grandios. Wenn man da immer mal genau hinguckt, wer alles wo irgendwo aktiv ist. Ja, genau so soll es sein, das ist Gemeinde. Da kann aber dann eben auch keiner kommen und denken, hier bin ich vom Dienst befreit, hier muss mir der Herr oder irgendein anderer Knecht dieser Gemeinde den Tisch decken, damit ich nach der Arbeit auf dem Feld der Welt ausspannen kann. Ich begegne durchaus auch immer wieder Christen, die denken, die Gemeinde ist eine Wellness-Oase. Und da kann man hinkommen und da sind nette Menschen, die mit dem Fächer in der Hand und einem kühlen Getränk einen Willkommen heißen. Auch diese Herausforderung steckt in dem Gleichnis. Wir sind Gemeinde, alle zusammen. Wir dienen Gott im Alltag dieser Welt. Und einander im Gottesdienst, in der Gemeinde. Keiner ist, der da unnütz wäre oder wertlos. Jeder wird benötigt. Jeder hat Fähigkeiten, die Gott für die Gemeinde nutzen kann und benötigt, damit die Gemeinde ihren Auftrag in dieser Welt erfüllen kann. Damit Gemeinde der präsente Christus ist. An wem sonst sollten die Menschen entdecken, dass Christus lebendig ist, wenn nicht an seinem vorfindlichen Leib der Gemeinde? Und dann, wenn wir so miteinander Gemeinde leben, dann dient Gott uns immer wieder. Dann ist Christus immer wieder da. Er begegnet uns. Er berührt unsere Herzen. Er macht uns Mut. Er gibt uns Kraft. Er gibt uns neue Sichtweisen. Er lässt uns aufatmen. Und ja, dann müssen wir aufeinander Acht geben, dass sich keiner überfordert und über seine Möglichkeiten, seine Kräfte hinausgeht. Weil, wie gesagt, der Dienst in der Gemeinde ist der Dienst für den Herrn. Und die Gemeinde ist nicht unser Herr, sondern der Herr ist der Herr. Und wir müssen miteinander immer gucken, wie das in guter Weise gelingt. Und wir sind füreinander verantwortlich. Das hat mich schon betroffen gemacht, wenn ein Ältester so viel getan hat, dass er körperlich leidet. Und ich wünsche da echt, dass ihr weise seid und guckt, aufeinander guckt und einander auch ja, achtsam seid. Was kann der Einzelne eigentlich leisten? Und dann, wenn wir so uns eben von Christus immer wieder aufbauen und ermutigen und stärken lassen, dann fordert uns Jesus eben auch immer wieder neu heraus. Es ist so ein Kreislauf, der eben Leben bedeutet oder auch eine Spannung. Und Spannung, da wo Spannung ist, da wird Leben möglich. Christus fordert uns heraus, ihm zu glauben, als Christ zu leben, Jesus nachzufolgen, den Geist Gottes in uns zur Wirkung kommen zu lassen und eben das zu tun, was möglich ist, was dir möglich ist, was dir möglich ist, was mir möglich ist. Ich will mich von ihm dazu herausfordern lassen. Wie steht's mit dir? Einige Augenblicke, um über das Gehörte für sich selbst nachzudenken, vielleicht ins stille Gebet zu gehen. Vielleicht fällt auch jemand, ein anderer Mensch aus der Gemeinde ein, wo er denkt, Mensch, der tut auch so viel, dem müsste ich mal auf die Schulter klopfen und ihm Mut zusprechen. Oder. Einige Augenblicke der Stille.